Das EU-Medienfreiheitsgesetz und die Medienfreiheit. Die EU selbst ist, Überraschung, voll des Lobes für das eigene Gesetzesvorhaben. Sie schreibt, und ich zitiere, die Europäische Kommission hat heute ein europäisches Medienfreiheitsgesetz angenommen, ein neues Regelwerk zum Schutz des Pluralismus und der Unabhängigkeit der Medien in der EU. Die vorgeschlagene Verordnung umfasst unter anderem Schutzvorkehrungen gegen politische Einflussnahme auf redaktionelle Entscheidungen und gegen Überwachung. Der Schwerpunkt liegt auf der Unabhängigkeit und stabilen Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien sowie auf der Transparenz von Medieneigentum und der Zuweisung staatlicher Werbeausgaben. Ferner werden Maßnahmen zum Schutz der Unabhängigkeit von Redakteuren und zur Offenlegung von Interessenskonflikten festgelegt. Schließlich wird mit dem Gesetz das Thema Medienkonzentration angegangen und ein neues unabhängiges europäisches Gremium für Mediendienste geschaffen, das sich aus Vertretern der nationalen Medienregulierungsbehörden zusammensetzt. Darüber hinaus hat die Kommission eine ergänzende Empfehlung angenommen, um interne Schutzvorkehrungen für redaktionelle Unabhängigkeit zu fördern. Soweit das Zitat. Mit Etiketten ist es manchmal so eine Sache. Sie können mitunter zumindest ein wenig irreführend sein, wie zum Beispiel, wenn es Budweiser Bier aus den USA oder Camembert-Käse aus Schleswig-Holstein gibt. Die EU möchte jetzt ein Medienfreiheitsgesetz verabschieden. Interessanterweise sind nur die Länder Ungarn, Polen und Deutschland dagegen. Man ahnt sicher, dass es für die Ablehnung unterschiedliche Gründe gibt. Tatsächlich ist das geplante Gesetz ein etwas eigenartiges Konglomerat, ein Compositum Mixtum, das aus Versatzstücken besteht, die nicht unbedingt zueinander passen. Nicht, dass das bei EU-Gesetzen ungewöhnlich wäre, aber man hat hier darauf verzichtet, das bekannte Muster zu durchbrechen. Unterstützung für die Kommissionspläne kommt vom Deutschen Journalistenverband und von Reporter ohne Grenzen. Heftige Kritik dagegen vom Bundesverband der Zeitungsverleger, der in der Regulierungsbehörde einen Angriff auf die Werte der Europäischen Union und der Demokratie sieht. Die Auflagen seien hart für viele Medienkonzerne, so die Begründung. Man fürchtet Hindernisse und Kontrollen bei Investitionen und Übernahmen. Ein wenig verwirrend mag für viele sein, dass die sonst so marktliberale EU plötzlich ein Problem mit Privateigentum an Medien hat. Normalerweise hält man viel, siehe zum Beispiel die Freihandelsverträge TTIP und CETA, von der Freiheit des Kapitals zu machen, was immer es will. Und jetzt auf einmal sollen Investitionen und Übernahmen bedenklich sein? Problematisch könnte das Medienfreiheitsgesetz auch für die SPD-eigene Holding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft GmbH werden. Den Staats- und Regierungsparteien sollen auch publizistisch an die kurze Leine genommen werden. Die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz ist über die DDVG direkt an zahlreichen Zeitungen und Radiostationen beteiligt. Aus dem Printbereich seien hier große Zeitungen wie der Berliner Kurier oder Kölner Stadtanzeige genannt. Vielleicht auch aus diesem Grund sieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, in dem geplanten Gesetz eine faktische Zentralisierung der Medienaufsicht auf europäischer Ebene. Es fällt mir zwar persönlich immer etwas schwer, Frau Dreyer recht zu geben, aber in diesem Fall ist Ihre Sorge nicht unberechtigt. Gut denkbar, dass hier wieder mal ein eurokratischer Wasserkopf im Entstehen begriffen ist. Allerdings gibt es in Deutschland schon heute eine erhebliche staatliche Regulierung von Medien, etwa über die 16 Landesmedienanstalten oder die Fernsehräte von ARD und ZDF. Diese sind nominell keine Behörden, aber sie sind vollgestopft mit PolitikerInnen und andere staats- und regierungsnahen Persönlichkeiten aus Kirchen und Gewerkschaften und so. Eine Freiheit der Medien scheint indes weder Brüssel noch deutsche PolitikerInnen wirklich zum Ziel zu haben. Eher sieht man zwei Hunde, die sich um einen saftigen Knochen raufen. Beide Seiten wollen die Macht über die Medien lieber selbst in der Hand halten. Um das neue Bekenntnis der EU zur Medienfreiheit besser einzuordnen, sollte man einen Blick auf frühere Positionen in derselben Frage werfen. Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, zu Deutsch Anti-Produkt-Piraterie-Handelsabkommen oder manchmal einfach Anti-Piraterie-Abkommen, war ein geplantes multilaterales Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene. Die teilnehmenden Nationen bzw. Staatenbünde wollten angeblich mit ACTA internationale Standards im Kampf gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen etablieren. Was sie wirklich wollten, war, der Wirtschaft Durchgriffsrechte auf alles im Internet zu geben. Inhalte hätten auf Kommando beliebig gelöscht werden müssen. Der Wunsch einer Firma hätte gereicht. Sanktionen bis hin zum lebenslangen Ausschluss von der Internetnutzung hätten gegen jeden und jede verhängt werden können. Sie wären unmittelbar wirksam geworden, hätten von keinem staatlichen Gericht überprüft werden können. Der freie Informationsfluss weltweit wäre schlagartig zum Erliegen gekommen. Das war noch vor 11 Jahren das Medienfreiheitsverständnis der EU. Nach umfangreichen internationalen Protesten lehnte das Europäische Parlament ACTA am 4. Juli 2012 mit großer Mehrheit ab. Inhaltlich fanden sich einige Klauseln des Abkommens jedoch in einer Entwurfsversion des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens EU-Kanada, also auch CETA genannt, wieder, das 2013 beschlossen wurde und im Herbst 2014 ratifiziert werden sollte. Unter Kritikern bestehen Befürchtungen, dass ACTA auf Basis bilateraler Abkommen de facto doch noch eingeführt wird. Amnesty International hat sich seinerzeit auch zum ACTA geäußert. AI ging davon aus, dass das Abkommen wegen seines Inhalts, der dort verankerten Verfahren und Institutionen, negative Auswirkungen auf mehrere Menschenrechte hat, insbesondere das Recht auf ein angemessenes Verfahren, das Recht auf Achtung des Privatlebens, die Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und das Recht auf Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. Soweit Amnesty International. EDRI, eine internationale Vereinigung von Bürgerrechtsinitiativen, sah ACTA als eine Aushebelung grundlegender Rechtsprinzipien an. Die Förderung der Zusammenarbeit privater Firmen zur Durchsetzung des Abkommens könne dazu führen, dass mutmaßliche Rechtsverletzungen von Akteuren außerhalb der Justizsysteme verfolgt und bestraft werden. Dies mache die in Abschnitt 5 des Vertrags genannten Rechtsprinzipien Meinungsfreiheit, Recht auf einen fairen Prozess und Datenschutz wirkungslos. Dies verstoße wiederum gegen die Pflicht aus Artikel 21 des EU-Vertrags in allen Verträgen auf die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips zu achten. Der wichtigste Grund für den Widerstand war aber der starke Verdacht, ACTA könne sich auf die Meinungsfreiheit im Internet auswirken und zu privatrechtlicher Zensur führen. Viele Internetnutzerinnen sahen die Reformen als Eingriff in die Privatsphäre und ihre Grundrechte. Es wurde befürchtet, dass das internationale Handelsabkommen einen Ausgangspunkt für die weltweite Durchsetzung von Internetsperren bedeuten oder zu einem Three-Strikes-Modell wie in Frankreich führen könnte. Und weil Ursula von der Leyen jetzt Präsidentin der EU-Kommission ist, lohnt es sich, wenn wir uns anschauen, was sie damals in ihrer Zeit als deutsche Familienministerin mit der Medienfreiheit vorhatte. Das Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornografischen Inhalten in Kommunikationsnetzen, kurz Zugangserschwerungsgesetz, sollte den Zugang zu Webseiten in Deutschland erschweren, die kinderpornografische Darstellungen, sexuelle Handlungen von und an Kindern enthalten. Das in der Öffentlichkeit und bei Fachleuten stark umstrittene Gesetz trat 2010 in Kraft und sollte befristet bis 2012 gelten, wurde de facto aber nicht angewendet und im Dezember 2011 bereits vorzeitig wieder aufgehoben. Die zum damaligen Zeitpunkt noch wenig bekannte Piratenpartei Deutschlands steigerte durch ihren Protest gegen das Gesetz ihren Bekanntheitsgrad deutlich und erzielte unter anderem als Folge davon ihre ersten Erfolge bei Wahlen. Die Kritik von Fachpresse, Juristen, Missbrauchsopfern, Opposition, Bürgerrechtlern, Vereinen und Organisationen wie dem Chaos Computer Club sah in dem Vorhaben eine populistische Wahlkampftaktik mit einer unseriösen Argumentation, die Kinderpornografie nicht bekämpfe, aber ein Instrument zur allgemeinen Zensur im Internet aufbaue. KritikerInnen beklagten zudem die Unterstellung des damaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Theodor zu Gutenberg, sie würden die Verbreitung von kinderpornografischem Material unterstützen. Sie sahen sich durch die Äußerung zu Gutenbergs in den Befürchtungen bestätigt, dass ihre Bedenken von der Regierung ignoriert und Politiker mit geringen Kenntnissen reflexartig über Netzpolitik entscheiden würden. Und schließlich wissen wir ja alle spätestens nach dem Skandal um Karl Theodors plagiierte Dissertation, wie es mit seiner persönlichen Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit bestellt ist. Was mit dem sogenannten Zugangserschwerungsgesetz versucht wurde, war die uralte politische Taktik, etwas zu etablieren, indem man angeblich etwas bekämpfen will, was alle für ein Übel halten. In diesem Fall Kinderpornografie. Nachdem man erst einmal das Prinzip etabliert hat, dass die Politik das Internet zensieren darf, hätte man entdeckt, dass alle möglichen anderen Dinge in den Genuss von Zensursulas zarte Fürsorge gekommen wären, besonders aber nicht nur die Meinungen von politisch Andersdenkenden. Und jetzt will die EU, so die vorhin zitierte Selbstauskunft, die Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Medien sowie die Transparenz von Medieneigentum sicherstellen. Man hält ja sonst so viel in Brüssel von Transparenz in Wirtschaft und Politik, nicht wahr? Ferner will man die Unabhängigkeit von Redakteuren schützen und die Offenlegung von Interessenskonflikten gewährleisten. Sicher wird das passieren, indem eine nicht kleine Schar von Brüsseler Aufpasserinnen ausschwärmt, um in den Redaktionen aller EU-Länder nach dem Rechten zu sehen. Und sicher werden die Beamtinnen die entsprechenden Vetorechte über die Berichterstattung haben, die sie brauchen, um uns unmündige Schafe vor bedenklichen Inhalten zu bewahren. Falls jemand unter den heutigen Zuhörerinnen einen gravierenden Unterschied zwischen den Medienfreiheitsplänen der EU und dem Wahrheitsministerium in Orwells 1984 sieht, mag er oder sie mich gern nach der Sendung kontaktieren. Ich wäre gespannt zu hören, worin dieser Unterschied bestehen sollte.